Manchmal trifft man Menschen, mit denen man sich irgendwie vom Start weg unglaublich gut versteht. Die interessieren sich für die gleichen Dinge, die teilen im Großen und Ganzen dieselbe Meinung wie man selbst. Und arbeitet man mit denen zusammen, läuft es wie am Schnürchen, fast wie von selbst. Es macht Spaß, man kommt voran, denn man liegt auf einer Wellenlänge. Bei so einer Art von Beziehung sagt man manchmal, wenn man das so beobachtet von außen, die sind ein Herz und eine Seele. Zwischen die passt kein Blatt Papier. Vor vielen Jahren behaupteten das mal zwei Politiker. Zwischen uns beiden passt kein Blatt Papier. Ein halbes Jahr nach dieser Behauptung knallte es zwischen ihnen beiden so heftig, dass viele dicke Leitsordner zwischen sie gepasst hätten auf einmal. Die reden bis heute, beide leben noch, die reden bis heute kein Wort mehr miteinander. Ein Herz und eine Seele. Mit diesem sprichwörtlich gewordenen Ausdruck übersetzt Martin Luther einen Satz aus der Apostelgeschichte, der zu unserem heutigen Predigttext gehört. Wir lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 4 von Vers 32 bis 37. Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn. Und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er es nötig hatte. Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, verkaufte einen Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Soweit dieser Abschnitt. Und liest man das, ist man geneigt zu denken, was für ein idyllisches Bild. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Angesichts einer Kirchengeschichte, die danach eingesetzt hat, durch die Jahrtausende hindurch auch die unübersehbaren Spuren von Trennungen und Spaltung zeigt, möchte man nach der Lektüre dieses Abschnitts fast fragen, Lukas, redest du hier nicht etwas schön, was nicht so war? Das klingt beinahe wie eine rosarote Verklärung der Realität. Alle vertragen sich, keine Auseinandersetzungen. Übertreibst du nicht ziemlich? Und tatsächlich, wenn man die Apostelgeschichte im Zusammenhang liest, nur zwei Kapitel weiter, stellt man fest, solche Herzchen waren die gar nicht miteinander. Da ist die Rede von Murren und Meckern, sich mürrisch verhalten und heimlich, das heißt hintenrum, reden. Aha, haben wir es doch geahnt. Die Beschreibung hier, tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. In Kapitel 6 Nur zwei Kapitel weiter ist von einem handfesten Streit die Rede in der Urgemeinde. Es ging um die Versorgung von sozial benachteiligten Gemeindegliedern. Diese Versorgung oblag damals der Gemeinde. Das war ihre Pflicht. Es gab kein staatliches Sozialamt wie in unseren Tagen. Menschlich gesehen war der Streit nachvollziehbar. Die Jerusalemer Urgemeinde war bunt zusammengewürfelt. Die Gemeindeglieder stammten aus allen Ecken des Römischen Reiches und aus allen sozialen Schichten. Kein Wunder, dass es da nicht immer so harmonisch zuging. Aber genau das verschweigt Lukas nicht. Er verschweigt es nicht, dass auch in der Urgemeinde nur mit Wasser gekocht wurde. Dass Lukas das zwei Kapitel weiter so offen beschreibt, das bedeutet, die Apostelgeschichte wurde nicht von einem realitätsfernen Romantiker geschrieben, sondern hier schreibt jemand, der die Wirklichkeit so schildert, wie sie war. Streit war in der Urgemeinde kein Fremdwort. Wie kann Lukas dann hier aber formulieren, die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele? Was meint er damit? Offensichtlich ja nicht, dass die sich alle so sympathisch miteinander waren. Dass sie alle miteinander, die 3000 und in der Zwischenzeit mehr, so super miteinander konnten. Das Problem liegt in unserem heutigen Verständnis von ein Herz und eine Seele. Wir verstehen darunter in der Regel ein ungetrübtes Miteinander, wo alles völlig harmonisch läuft, wo eben kein Blatt zwischen all die Herzchen passt. Das aber entsprach der Urgemeinderealität überhaupt nicht. Und das meint Lukas hier auch nicht. Man könnte die Formulierung ein Herz und eine Seele für unser Verständnis heute ganz treffend so umschreiben. Es gab etwas, was sie alle miteinander verband. Über alle Differenzen und Unterschiede hinweg, die nun auch damals einmal da waren. Es gab etwas, was sie miteinander verband. Das, was sie miteinander verband, war die Erfahrung, dass Jesus ihr Leben verändert und gewissermaßen auf den Kopf gestellt hatte. Dazu müssen wir im Hinterkopf behalten, die Christen in der ersten Gemeinde damals, die waren ja noch nicht lange Christen. Es gab die Gemeinde ja erst seit Pfingsten. Das war noch nicht so furchtbar lange Jahrzehnte oder Jahrhunderte her, als diese Situation hier beschrieben wird. Die blickten noch nicht zurück auf jahrzehntelange Traditionen und Gepflogenheiten in ihrer Gemeinde. Die Erfahrung, dass Jesus, der Auferstandene, der Sieger über die Mächte der Finsternis und des Todes, ihr Leben berührt hatte, dass er ihr Leben auf eine neue Grundlage gestellt hatte, diese Erfahrung, die war noch sehr frisch. Ihre Grundlage, die neue Basis ihres Lebens hieß, dieser Jesus ist mein Herr und er ist unser gemeinsamer Herr. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er uns gerettet aus einem Leben, das am Ende vor der Wand gelandet wäre. Zwei Kapitel vor diesem Abschnitt erfahren wir von einer eindrücklichen Predigt, die der Apostel Petrus zu Pfingsten gehalten hatte. Und danach hatten die Leute betroffen gefragt, wenn das stimmt, was du sagst, Petrus, wenn das stimmt, dass Jesus auferstanden ist und dass er von Gott zum Retter bestimmt wurde, was sollen wir dann tun? Die Antwort von Petrus in jener Predigt: Kehrt um von euren eigenen Wegen zu Jesus, dem Weg. Lasst euch taufen und retten aus dieser verdorbenen Generation. Nun hört sich verdorben für uns so ein bisschen merkwürdig an, entweder moralisch völlig verkommen oder so, naja, das kommt demnächst auf den Kompost, das fängt schon an, Gerüche auszubreiten. Das ist aber nicht mit verdorben gemeint hier. Das Wort, das im Griechischen für verdorben steht, das kennen wir als Fremdwort für eine Wirbelsäulenkrankheit. Es ist das Wort Skoliose. Das ist eine Verkrümmung der Wirbelsäule, die das Leben eines Betroffenen zunehmend nachhaltig beeinträchtigen kann. In vielen leichteren Fällen reicht Physiotherapie oder auch das Tragen eines Korsetts zur Behandlung. Im schlimmsten Fall ist aber eine komplizierte Operation notwendig. Unbehandelt kann eine schwere Skoliose die Lebensqualität nachhaltig beeinträchtigen und im Ernstfall sogar die Lebenszeit verkürzen. Petrus sagt seinen Zuhörern also: Lasst euch durch Jesus retten aus dem Lebensmuster einer verkrümmten Gesellschaft, die sich mit ihren Verhaltensweisen und ihrem Umgang miteinander am Ende selbst zerstört. Lasst euch von Jesus auf eine neue Lebensgrundlage stellen. Lasst euch von Jesus heilen von der Verkrümmung in euer Ego. Viele, so erfahren wir, nahmen diese Einladung an. 3000 Menschen wurden an dem Tag zur Gemeinde Jesu hinzugefügt. Das war es, was sie alle miteinander verband. Jesus hatte sie herausgeholt aus dem Verkrümmtsein in sich selbst. Ihr Orientierungspunkt für ihr Leben war nicht länger ihr Ego, sondern Jesus, der sein Leben für sie eingesetzt und die Macht des Teufels gebrochen hatte. Das war ja der Plan des Teufels im Paradies gewesen, als er sich an Adam und Eva heranmachte. Er wollte die Menschen aus der vertrauensvollen Beziehung zu Gott herauslösen, sie weglocken, und er wollte sie dazu bringen, dass sie nur noch um sich selber kreisten. Weg aus der aufrechten Haltung als Geschöpfe Gottes zu einem Verkrümmtsein in sich selbst. Nur noch sie selbst. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet die Größten sein. Euer Ego wird das Wichtigste sein. Lasst euch retten aus dieser Skoliose-Gesellschaft, die sich nur um sich selbst dreht, in das Leben hinein, das Jesus gibt. 3000 hatten dazu Ja gesagt. Und dieses Ergriffensein von Jesus, das verband sie alle miteinander. Bei allen Unterschieden, die es nach wie vor zwischen ihnen gab. Darin, in dieser Erfahrung, dass Jesus in ihr Leben hineingegriffen hatte, waren sie ein Herz und eine Seele. Oder vielleicht etwas anders formuliert, sie waren eines Herzens und eines Sinnes. Und das zeigt sich dann im praktischen Gemeindeleben. Es zeigt sich in zwei Richtungen, wie Lukas hier erzählt. Zum einen berichtet er, betrachteten die Gemeindeglieder ihr Privateigentum nicht als unantastbar. Und zum anderen war das Zeugnis der Apostel von Jesus kraftvoll und wirkungsvoll. Es zeigt die Wirkung, wenn sie von Jesus erzählten. Denn dieses Zeugnis kam aus einer Gemeinde, wo Menschen erleben konnten, dass Jesus tatsächlich Leben verändert. Dass es nicht nur Sonntagssprüche waren, die Apostel machten. Wenn man in diese Gemeinde hineinguckte, dann sah man lebendige Beispiele dafür, dass das wirklich passierte. Nun klingt die Sache mit dem Besitz für uns heute vermutlich etwas atemberaubend. Das ist ja auch gleich das Erste, was Lukas erwähnt. Und es gab immer wieder mal im Laufe der Zeiten manche, die meinten, Lukas beschreibe hier sogar so etwas wie einen urchristlichen Kommunismus. Nur, von Kommunismus steht hier überhaupt gar nichts. Leute, die eine kommunistische Gesellschaft wollen, anstreben, die wollen ja das Privateigentum zwangsweise von oben nach unten verteilen, so lange, bis es überhaupt kein Privateigentum mehr gibt. Gott dagegen schützt das Privateigentum ausdrücklich mit dem 7. Gebot. Du sollst nicht stehlen. Auch die ersten Christen besaßen weiterhin Privateigentum. Niemand wollte es ihnen wegnehmen oder erwartete, dass sie alles wegschenken sollten. Ein Kapitel weiter erfahren wir, ein Ehepaar aus dieser Gemeinde verkaufte ein Grundstück. Sie spendeten einen Teil des Erlöses für die Gemeinde. Den anderen Teil behielten sie allerdings heimlich zurück. Öffentlich sagten sie in die Gemeinde hinein, sie hätten alles gespendet. In der Situation sagt Petrus zu ihnen, ihr hättet alles für euch behalten können. Ihr hättet nicht einen Pfennig davon spenden müssen. Ihr hättet alles behalten können. Petrus kritisiert sie auch noch nicht einmal dafür, dass sie einen Teil des Geldes behalten hatten und nur einen Teil gespendet hatten. Kein Wort der Kritik. Er kritisiert sie aber dafür, dass sie genau das heimlich taten. Sie wollten in der Gemeindeöffentlichkeit großzügiger erscheinen, als sie es in Wirklichkeit waren. Ihnen ging es nicht um die Gemeinde und um die Ehre Jesu, sondern ihnen ging es darum, dass sie groß herauskamen. Dieses Ehepaar gebrauchte seinen Besitz als Mittel für ihre eigenen egoistischen Interessen, für ihre eigene Ehre und nicht zur Ehre des Herrn der Gemeinde. Das war's, was Petrus kritisierte. Die ersten Christen besaßen nach wie vor Privateigentum. Aber sie sagten nicht, das ist allein meins. Sondern sie brachten es, und so erfahren wir hier, je nach ihren Möglichkeiten. Und die waren ganz unterschiedlich. Sie brachten es je nach ihren Möglichkeiten zu den Aposteln. Und sie stellten es damit der Gemeinde zur Verfügung, damit es eingesetzt werden konnte, wo es gebraucht wurde. Und so wurde das, was diese Menschen freiwillig gaben, zum Segen für andere und vor allem für bedürftige Menschen. Das taten diese Christen in der ersten Gemeinde nicht, weil ein kommunistischer Gemeinderevolutionär das von ihnen gefordert hatte in ein Parteiprogramm. Sie taten es aus Nächstenliebe und aus der Erfahrung, wenn man durch Jesus einen Schatz im Himmel geschenkt bekommen hat, dann braucht man sein Herz nicht mehr an materielle Werte zu hängen, als ob davon das ganze Leben abhängen würde. Dann ist Geld nicht mehr ein Mittel, um Macht und Einfluss auszuüben, so wie das in der Skoliose-Gesellschaft gang und gäbe ist. Das ist ja das Motto eines großen Staates in dieser Welt. Seit 4 Jahren, ausgegeben vom Anführer. Unser Land an der ersten Stelle, vor allen anderen. Und wir werden Handelsverträge machen, die uns nützen. Völlig uninteressant, was das für den Rest der Welt bedeutet. Das ist die Skoliose-Gesellschaft. Genau da hatte Jesus sie herausgeholt und das zeigt sich in ihrem Verhalten. Wenn Jesus mein Leben verändert hat, dann wird Geld zu einem Mittel, um Gutes zu tun. Jemand hat das Verhalten der Jerusalemer Christen mal so umschrieben. Sie taten einfach so, als wäre ihr Eigentum gar nicht ihr Eigentum, sondern als wäre es ihnen von Gott leihweise zur Verfügung gestellt, um damit Gutes zu tun. Sie taten einfach so, als wäre ihr Eigentum gar nicht ihr Eigentum, sondern als wäre es ihnen leihweise von Gott zur Verfügung gestellt, um damit Gutes zu tun. Und diese Haltung, diese Ausstrahlung, die wiederum bekräftigte ganz praktisch das Zeugnis von Jesus, von dem wir hier erfahren. Wenn Menschen nämlich von außen in diese Gemeinde hineinschauten, dann sahen sie das dort ganz praktisch. Dieser Jesus verändert und erneuert wirklich Leben. Das leben die. Das sieht man da, wenn man da hinkommt. Wenn man sich da umguckt. An diesem Jesus muss was dran sein. Aus Menschen, die geprägt worden waren ursprünglich von der Skoliose-Gesellschaft, wurden Menschen, die anfingen, von ihrem Herrn neue Werte und Verhaltensformen zu lernen. Dass das nicht immer alles 150%ig klappte und dass das nicht alles immer harmonisch lief, das erfahren wir 2 Kapitel später. Aber wir erfahren auch 2 Kapitel später, wie sie aus diesem Konflikt, aus dieser Krise, in die sie hineingekommen waren, gelernt haben, wie man es besser machen kann unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und das Ergebnis, das beschreibt Lukas in einem Satz, den man fast überliest, wenn man diesen Abschnitt so wegliest. Er schreibt, große Gnade ruhte auf ihnen allen. Gott gab dieser Gemeinde offenbar ganz viel Gnade zu ihrer Entwicklung. Und damit war eine Entwicklung im Gang, die sich fast von selber fortsetzte, trotz Rückschlägen 2 Kapitel später. Große Gnade ruhte auf ihnen allen. Und es kamen, und das erfahren wir auch im Laufe der weiteren Kapitel, es kamen immer wieder neue Menschen dazu, die davon angezogen waren. Die fragten, was ist da los bei euch? Das möchten wir kennenlernen. Wenn die Grundlage stimmt, dass in der Gemeinde Menschen zusammenkommen, für die das Reich Gottes und die Ehre Jesu an erster Stelle steht, wenn sie darin eines Herzens und eines Sinnes sind, dann, so zeigt Lukas hier in diesem Abschnitt, bleibt das offenbar nicht ohne Auswirkung auf ihre Umgebung. Amen.